swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de.
Die Baseball-Bundesliga hat im Norden endlich begonnen. Zwar nur mit zwei Spielen, aber sie hat begonnen. Gott sei Dank. Im Süden ist sie voll im Gange. Und da gab es am Wochenende einige überraschende Ergebnisse. Und die Heidenheimer mussten ihre erste Niederlage hinnehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de. Dem Talk zur Baseball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von EuroBaseballTV.com. Tim Collins. Hallo Tim.
Hallo Andreas, wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
Ja, auch sehr gut. Es ist alles noch offen jetzt in der Bundesliga.
Ist das nicht super interessant geworden in der Bundesliga Süd?
Ja, das ist. Es sieht ganz anders aus als vor ein paar Wochen.
Ja, absolut. Wir haben jetzt die Spiele untereinander, wo die Teams dann auch eine Chancengleichheit haben, beziehungsweise wo die Teams so ein bisschen enger beisammen sind. Und auf einmal haben wir natürlich Heidenheim und Regensburg ganz oben, aber dann haben wir ein dicht gedrängtes Mittelfeld. Und wenn selbst Tübingen jetzt Spiele gewinnt gegen Mannschaften, gegen die sie eigentlich nicht favorisiert sind, dann kann man sagen, dass die Baseball-Bundesliga Süd im Moment großen, großen Spaß macht.
Ja, das will ich bestimmt noch dazu sagen. Und es ist auch interessant, weil ja, wir haben letzte Woche Haar hat Regensburg geschlagen und dann wir werden jetzt schon diskutieren, wie Tübingen Mainz geschlagen hat. Und ja, viel interessante Baseball ist passiert am vergangenen Wochenende in Baseball in Deutschland.
Und wir werden gleich auch noch Lars Samalpreuß haben von den Solingen Alligators im Gespräch. Und mit dem habe ich über den Auftakt der Solingen Alligators gesprochen, die am Wochenende gespielt haben, ihre ersten Spiele und die am Wochenende gegen die Hamburg Steelers zweimal gewonnen haben. Das aber später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die beiden Spitzenspiele vom Wochenende. Freitagabend ging es in Regensburg gegen die Regensburg Legionäre gegen die Heidenheim Heideköpfe und am Samstagnachmittag. Und wir haben einen Split gesehen. Die Heidenheim Heideköpfe mussten ihre erste Niederlage hinnehmen. Das erste Spiel haben sie mit 8-3 gewonnen. Das zweite Spiel ging aber mit 10-4 an die Regensburger. So haben wir es uns ein bisschen als Außenstehende, die das beobachten, die keine Fans sind von beiden Teams, so haben wir uns das aber ein bisschen gewünscht, oder? Ein Split zwischen den beiden Teams.
Ja, und das ist auch nichts Neues in den vergangenen Jahren. Auch wenn man den Run Differential anschaut, das ist sehr, sehr eng geworden. 8-3, das ist ein plus 5. Und dann Regensburg auf der anderen Seite mit 10-4, das ist plus 6. Also die sind wirklich gut ausgeglichen, beide Mannschaften. Und über das Wochenende, das war wirklich eine Geschichte über, was im ersten Inning passiert ist. Weil am Freitagabend haben die Heidenheimer gleich wirklich losgelegt gegen einen sehr, sehr guten Pitcher eigentlich, Christian Pedro, der war sehr beeindruckend in seinen vergangenen Starts, aber gegen die erfahrenen Schlagmänner der Heideköpfe. Aber ich muss sagen, der Ludwig Glaser hat einen Home Run und der hat das richtig, richtig weit gehaut. Das war ein Shot, ohne Frage. Aber das Home Run von Simon Göring, das sah aus, ich weiß nicht, ob du erinnerst, vor, glaube ich, 5 Jahren, Todd Frazier war damals ein Spieler für die New York Yankees, der hat einen Home Run gehaut, der wurde immer wieder gezeigt inzwischen die Innings von MLB TV, das war ein Home Run, der hat quasi den Schläger geworfen zum Ball und trotzdem einen Home Run gehaut und so sah Simon Görings Home Run ein bisschen aus, der war schon weit über den Zaun, aber der hat es wirklich mit einer Hand gehaut und opposite field, das sah nicht wie ein Home Run aus, als es den Kontakt hat, aber dann flog er sowieso über den Zaun. Und dann, ja, Sean Larry hat sein Ding gemacht, auch ein Home Run gegen Christian Pedro. Aber das war wirklich die Geschichte im ersten Inning, 4 Runs und ja, hat ausgereicht für Heidenheim am ersten Spiel.
Es hat am Ende ausgereicht für Heidenheim, sie gingen dann mit 7-2 in Führung, bevor dann die Legionäre dann den dritten Run scoren konnten. Dann gab es im 9. Inning nochmal einen Run für die Heidenheim Heideköpfe. Am Ende Simon Göring mit 2 Hits für die Heideköpfe, auch Sean Larry mit 2 Hits und Ludwig Glaser mit 2 Hits. Und wir können sagen, dass Sean Larry im Moment den Ball relativ groß sieht, oder?
Ja, Sean Larry, weil ich wollte eigentlich ein bisschen darüber sprechen letzte Woche, aber es ist gut, dass ich gewartet habe, weil er hat noch 2 Home Runs in 2 Spiele geschlagen. Ich habe jetzt Sean Larrys Player Card hier auf Easy Score vor mir und Die haben 12 Spiele gespielt, die Heideköpfe, und Sean Larry hat einen Home Run gehaut in 9 von den 12 Spielen. Und einmal hat er 2 Home Runs im Spiel, also die einzige Spiele, wo er keinen Home Run geschlagen hat. So, das ist etwas, die gegnerischen Mannschaften sollten wirklich stolz darauf sein. Im zweiten Spiel der Saison gegen die Hard Disciples hat er nur ein Hit in 3 At-Bats gehabt. Aber trotzdem 2 Runs batted in und auch 3 Walks. Das ist auch wahrscheinlich, warum er keinen Home Run gehaut hat, weil er hat einfach Walks gekriegt. Das ist wirklich Barry Bonds dieses Jahr in der Bundesliga mit Walks und Home Runs. Und ja, und dann gegen Mainz hat er auch Homerless und gegen Ulm hat er auch ein Homerless Game gehabt. Aber umsonst hat niemand die richtige Formula für Sean Larry auszumachen erfunden.
Sean Larry hat im Moment einen Average von 5,58. Er hat einen On-Base-Percentage von 6,61 und er hat einen knapp 2000er OPS.
Ja, das ist mehr als Barry Bonds.
Der Barry Bonds der Bundesliga.
Ja, aber wir haben mehrere Barry Bonds der Bundesliga, weil Thomas DeWolf ist auch mit dabei. Aber Sean Larry, diese Saison, das musste sein größter Anfang in seiner Karriere sein. Das habe ich. Ja, wir müssen vielleicht nachschauen. Der war immer eine Drohung an der Platte. Der hat immer Home Run Power gehabt. Aber ich habe auch gesehen, weil ich habe ein paar Spiele angeschaut, der früher, ich hatte immer das Gefühl, dass er meisten von seinen Home Runs immer gepullt hat oder gezogen hat, quasi in Right Field als Linkshand-Schlagmann. Aber der hat einen sehr, sehr schönen Opposite Field Home Run geschlagen. Ich glaube, das war in das zweite Spiel in Regensburg. Der hat einen Flyball ins Left Field gehaut und sofort gewusst, dass es ein Home Run war. Es war lustig anzuschauen, weil ein Left-Hand-Batter ein Home Run direkt ins Left Field, opposite und so sicher zu sein, dass es wirklich ein Home Run sein wird, das ist, das heißt, der hat viel, viel Kraft diese Saison und schlägt, ja, der Ball sieht sehr groß aus, wie du gesagt hast.
Also Sean Larry für die Heidenheim Heideköpfe eine absolute Bedrohung für jeden gegnerischen Pitcher. Das zweite Spiel haben allerdings die Heidenheim Heideköpfe mit 10-4 verloren, obwohl Sean Larry auch im zweiten Spiel 2 Hits auf die Platte bringen konnte, beziehungsweise auch einen Home Run herbringen konnte, haben die Heidenheim Heideköpfe mit 4-10 verloren. Vor allen Dingen, weil die Legionäre dann Ross Vance ja so ein bisschen herumgeschubst haben, das müssen wir so sagen.
Ja, das ist bestimmt das schlechteste Tag für Ross Vance seit seinem Anfang in der Bundesliga. Das ist ein Linkshand-Pitcher, das ist ein bisschen altmodisch mit seinen Pitchbewegungen, sein Windup ist viel Flailing Arms und Beine. Und es ist wirklich, es macht viel Spaß, den anzuschauen beim Pitchen. Aber der hat nicht so viel Erfolg gehabt in dieses Spiel. Das größte Schlag, genauso wie am Tag davor, wenn die Heideköpfe gleich losgelegt haben im ersten Inning, da haben sich die Legionäre geantwortet in der unteren Hälfte des ersten Innings im zweiten Spiel. Die haben 6 Punkte gemacht und das größte Schlag davon war ein Grand Slam Home Run von Elias von Garson. Und das war gegen Ross Vance. Ross Vance nur ein Inning gepitcht und ja, das war nicht sein Tag. Nur 2 Hits, aber 3 Base on Balls. Also 3 Base on Balls und 2 Hits. Einer davon ein Grand Slam Home Run. Die Legionäre haben wirklich viel Wert aus den 2 Hits gekriegt.
Elias von Garson, den Home Run habe ich gesehen, den Grand Slam. Und der war schön Mitte Centerfield. Das konnte man sich gut angucken. Und der Ball, das war auch ein eher No-Doubter.
Ja, ich glaube, das war ein sofort Bad Flippable Home Run.
Das zweite Spiel haben die Regensburg Legionäre auf jeden Fall mit 10-4 gewonnen. Matt Bowman im Pitching 6 Innings, 6 Hits, 2 Runs hat er abgegeben, 4 Strikeouts hat er abgegeben und hat am Ende ja so ein bisschen sein Team nach vorne gebracht. Hillert hat dann für den Save gesorgt mit den letzten 3 Innings. Für die Heidenheim Heideköpfe musste dann auch noch 5 Innings Enobel Marquez auf den Mount. Das hat er sich wohl auch nicht vorgestellt, dass er so früh auf den Mount musste, aber er hat nach einem Inning dann Ross Vance dann abgelöst. Das waren die beiden Spiele, die Spitzenspiele, die wir am Wochenende erlebt haben und sie haben so ein bisschen das Wort Spitzenspiel dann auch, ja, so ein bisschen gerechtfertigt, weil die beiden Spiele waren interessant, das war gutes Baseball und wir können sagen, dass die in der Tabelle die Heidenheim-Heideköpfe immer noch führen, aber jetzt eine Niederlage auf ihrem Konto haben, die Regensburg-Legionäre mit 10-2 dahinter. Hätten die Regensburg-Legionäre nicht diese Niederlage in Haar gehabt, dann wären sie jetzt auch bei 11-1, von daher die Regensburg-Legionäre also im Moment auf Platz 2. Also das war Werbung für den deutschen Baseball, oder?
Ja, es ist immer gut, wenn die zwei beste Mannschaften gegeneinander spielen, weil dann kann man wirklich einen Machtkampf erwarten. Und das war vielleicht ein bisschen, die waren nicht so knapp, wie man erwartet, aber das ist auch, man muss auch mitnehmen, das Gefühl, 5-Run-Führung gegen entweder Legionäre oder Heidenheim, das ist eigentlich doch. Das ist immer noch ein Nailbiter, weil die beiden Mannschaften können von einer Sekunde bis auf den nächsten sehr, sehr schnell viele Punkte auf den Anzeigetafel bringen.
Also die Heidenheim-Heideköpfe und die Regensburg-Legionäre splitten das Wochenende. Wir haben noch weitere interessante Ergebnisse und wir haben eine Überraschung erlebt. Die Mainz Athletics trafen auf die Tübingen Hawks am Wochenende und das erste Spiel ging, das könnte man so sagen, standesgemäß für die Mainz Athletics aus. 14-6 hieß es am Ende, aber die Tübingen Hawks haben vor allen Dingen in den ersten 4 Innings das Spiel noch relativ ausgeglichen halten können, haben selber 6 Runs gescored, aber das zweite Spiel ging mit 9-1 an die Tübingen Hawks, die eine fantastische Leistung bekommen haben von Josh Wyant, der in 8 Innings nur 3 Hits zugelassen hat, 6 Strikeouts und am Ende der große, große Held war für die Tübingen Hawks.
Ja, Josh Wyant hat auch letzte Woche gegen Haar sehr, sehr gut gepitcht. Der war einfach müde bis zum 7. Inning, glaube ich. Der war viel über 100 Pitches, aber dieses Wochenende hat er im 8 Innings kein einziger Walk zugelassen und auch nur 6 Strikeouts. Normalerweise sagen wir, okay, mehr Strikeouts, das heißt besser und das stimmt auch, aber das ist auch wertvoll, wenn keine Tiefe im Bullpen gibt, dass der Pitcher weniger Pitches wirft und Josh Wyant, der hat eine sogenannte Maddox
geworfen. Ja, wollte ich gerade sagen, Throw Maddox.
Obwohl es nur 8 Innings pitcht, ich glaube, vielleicht sollen wir dann fragen, wenn es 8 Innings ist, ist das wirklich ein Maddox? Oder so wie Madison Bumgarner, ist das ein 7 Inning No-Hitter? Oder ein 8 Inning Maddox? Oder mir egal, wie auch immer.
Also, um das nochmal einmal gerade zu beschreiben, ein Maddox ist auf wegen Greg Maddox, der eine Spezialität hatte, dass er einen Complete Game Shutout hatte und das mit unter 100 Pitches hatte. Und das habe ich jetzt nochmal gerade nachgeguckt. Josh Wyant hatte quasi einen Maddox.
Ja, 88 Pitches. Das ist auch genauso viel Pitches, wie David Cone in sein Perfect Game in 1999 Siehste. Geworfen hat. Also nur, dass du das weißt, Andreas.
Ja, das war ein Maddox mit einem kleinen Sternchen dran.
Ja, genau. So, aber das, ja, genau. Hier so 8 Inning Maddox. Oh, obwohl, ich glaube, ich muss sagen, wir sind in die Bundesliga. Wir haben schon sowieso seit lange 7 Inning No Hitters gesehen. Und das ist eigentlich Standard. Und das war doch kein No-Hitter, aber nur 3 Hits hat er zugelassen, 6 Strikeouts und ja, wie gesagt, ein Maddox oder ein Wyant. Wir können das auch ein Wyant nennen.
Genau, wir nennen das ein Wyant. 8 Innings, ja. Complete Game Shutout und das ist dann ja. ein Wyant. Josh Wyant war auf jeden Fall der große Held für die Tübingen Hawks, die damit ihren dritten Sieg dann geholt haben in dieser Saison und ja, das ist eine super Leistung für die Tübingen Hawks, die dann auch noch von Hannes Stolz 3 von 3 im zweiten Spiel bekommen haben, ein RBI, 2 Runs. Stefan Karf mit 2 Hits, auch noch mit einer guten Leistung. Also, das war eine richtig gute Leistung für die Tübingen Hawks und die Mainz Athletics müssen da mit einer kleinen Enttäuschung leben, vor allen Dingen, wenn sie halt im Playoff-Rennen dabei bleiben wollen, weil diese Niederlage könnte am Ende wehtun.
Ja, und das war auch ein bisschen gefährlich, weil die haben nicht mit Leonard Stücklin angefangen. Leonard Stücklin normalerweise ist der Spiel 2 Pitcher für die Mainz Athletics und die haben versucht mit Pargas, Entschuldigung, ich kenne den ersten Namen leider nicht momentan, aber der hat, die haben, okay, I mean, man denkt, das macht Sinn eigentlich, gegen eine der jüngeren Mannschaften vielleicht eine Chance für einen jungen Pitcher zu machen, aber für Pargas, das ist nicht so gut gelaufen und er hat schon 5 Runs abgegeben im ersten Inning und da war es eigentlich schon zu spät für die Mainz Athletics gegen Josh Wyant.
Moises Pagas heißt er. Und,
okay, danke. Entschuldigung, Moises.
Kein Problem. Die Mainz Athletics, wie gesagt, gewinnen das erste Spiel mit 14-6. Das zweite Spiel haben sie dann mit 9-1 verloren und die Tübingen Hawks haben den dritten Sieg eingefahren. Wir haben noch ein paar weitere Spiele, über die wir sprechen können und wir haben hier dann zwei Spiele gehabt am Wochenende. Die Mannheim Tornados trafen auf die Stuttgart Reds. Das erste Spiel war absolutes Offensivspektakel. Das haben die Mannheim Tornados mit 13-10 gewonnen. Das zweite Spiel ging dann ganz klar an die Mannheim Tornados mit 15-2, wo wir dann auch ein Complete Game gesehen haben von Victor Cole für die Mannheim Tornados. Aber das erste Spiel war das Entscheidendere bzw. das Wichtigere. Nachdem sie mit 1-0 zurückgelegen hatten, haben sie dann auf 7-1 davonziehen können, ohne nur um dann den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Da stand 7-7 nach 5 Innings. Dann lagen sie vor dem letzten Inning sogar noch mit 8-10 zurück. Und dann konnten sie im letzten Inning 5 Runs scoren, die Mannheim Tornados, und das Spiel mit 13-10 gewinnen. Das war ein Spektakel.
Ja, das war, wenn man einfach die Play-by-Play liest in der Boxscore, das ist relativ verrückt, würde man sagen. Ich habe eigentlich die ersten 4 Innings oder so angeschaut bei der Livestream und ich glaube, vielleicht war ich eigentlich das Problem. Sobald ich das Spiel ausgeschaltet habe, dann haben sich die Mannheim Tornados gleich 3 Home Runs gehaut. Und dann haben sie mit 7-1, Thomas DeWolf ist wieder in der Bundesliga und wir haben schon über Barry Bonds der Bundesliga gesprochen. Thomas DeWolf ist ohne Frage auch ein Barry Bonds der Bundesliga, der, ich glaube, nur erst im Einsatz dieses Wochenende kam. Aber Thomas DeWolf, Luis Diaz, Juan Martin, Home Runs im oberen Hälfte des 5. Innings. Danach hat Mannheim ein 7-1 Führung. Und dann Stuttgart im unteren Hälfte des 5. Innings sagen, hold my beer, bitte. Weil dann haben Will Germain, Jonas van Bergen und Danilo Weber haben Home Runs geschlagen. Und das ist ein Horror-Inning für Kevin Riello gewesen, weil nach einem Aus dann, das ist ein Pitchers Albtraum, ehrlich gesagt. Single, Home Run, Double, Home Run, Single. Und danach Pitching Change, endlich mal Mercy für Kevin Riello. Aber danach war das Spiel schon ausgeglichen mit 7-7. Und dann relativ ruhig paar Innings, dann Dominik Höfner ein Home Run, 8-7. Und ja, du hast schon gesagt, also was ich interessant fand, in den unteren Hälfte des 9. Innings, nach das ganze Hin und Her und Comebacks für beide Mannschaften, noch ein Home Run von Thomas DeWolf und bla bla bla. Aber im unteren Hälfte des 9. Innings, Merlin Bendlin versucht den Save zu kriegen. Und ich glaube, ich hab sowas noch nie gesehen bei einem Baseballspiel, aber die haben einen Intentional Walk für Will Germain ausgegeben.
Das Barry Bonds Treatment.
Ja, aber Will Germain war nicht der Tying Run. Es gab schon 2 Outs im 9. Inning, Läufer auf Second Base und die Tornados hatten eine 3-Run-Führung gehabt. Ja. Aber so, die haben ein Intentional Walk für Germain gegeben und damit ist der Tying Run zur Platte gekommen in Elias Macias, der kein schlechter Hitter ist. Also das ist eine komische Strategie. I mean, man denkt, okay, wenn Germain in dieser Saison einen Home Run haut, hast du immer noch die Führung. Also das verstehe ich nicht. Aber ich verstehe es auch, weil ja, man denkt, okay, wenn Germain da etwas macht, dann vielleicht die Nerven von den Pitcher wird ein bisschen aufgeregt und dann kann es zu einem größeren Rally führen. Das ist, wie man denkt, glaube ich, in der Situation. Aber ich habe es noch nie vorher gesehen, dass ein Intentional Walk ausgegeben wird, um damit die Tying Run lieber zu sehen an der Platte. Das finde ich lustig.
Als wir heute den Podcast gestartet haben, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir sehr häufig heute Barry Bonds erwähnen.
Yeah, well, vielleicht werden wir das mehrmals machen, weil so ein Treatment sieht man mehr in der Bundesliga und es ist auch möglich, ja, wir haben Sean Larry, wir haben Thomas DeWolf, wir sind andere, Max Bolt, der ist auch ein Barry Bonds der Bundesliga. I mean, Max Bolt, wir haben nicht über Max Bolt geredet, aber der hat auch ein Batting Average über 500 mit 6 Home Runs, glaube ich. Also, Es gibt einige gute Schlagmänner in der Bundesliga.
Absolut. Und es macht immer wieder Spaß, Bundesliga zu schauen. Wir haben noch zwei weitere Ergebnisse gehabt. Die H-Disciples haben am Wochenende gespielt, aber die haben mit den IT-Show Falcons Ulm ein bisschen Betting-Practice gemacht. 21-4 und 22-3 heißt es am Ende für die H-Disciples. Das war für die Offensive, waren das zwei sehr gute Spiele.
Yeah, speaking of Barry Bonds, Daniel Patrice, 3 Home Runs in das erste Spiel.
Ja.
Das habe ich noch nie gesehen von einem Hard Disciples Spiel. Vielleicht ist es mal passiert gewesen. Ich muss eine von der Mannschaft fragen, ob Josh Peterson oder Chris Ziegler oder jemand das in der Vergangenheit gemacht hat. Aber Daniel Patrice, have yourself a day, 3 Home Runs. Es ist mir egal, gegen welche Mannschaft. Wenn jemand sowas schafft, das ist schon beeindruckend.
Es ist auf jeden Fall beeindruckend. Und die beiden Spiele, die H-Disciples gewonnen haben, führten dazu, dass sie jetzt bei 6-6 stehen. Und es ist in der Tabelle sehr, sehr spannend. In der Tabelle führen nämlich die Heidenheim-Heideköpfe mit 11-1 vor Regensburg 10-2. Aber danach gibt es ein sehr breites Mittelfeld. Die Stuttgart Reds im Moment mit 7-5 auf dem dritten Platz. Mannheim und Haar mit 6-6 auf den Plätzen 4-5. Und die Mainz Athletics mit dieser überraschenden Niederlage gegen Tübingen bei 5-7. Tübingen selber bei 3-9. Und die IT-Show Falcons Ulm mit 0-12. Die nächsten Spiele gibt es jetzt schon in der Woche, am Feiertag, am Mittwochabend, Regensburg gegen Stuttgart, eine Serie, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Das wird am Mittwoch geben um 19 Uhr und dann am Donnerstag um 14 Uhr. Am Donnerstag dann auch die H-Disciples gegen die Mannheim Tornados. Vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung Richtung Playoffs, oder?
Ja, es ist immer eine Vorentscheidung, wenn H-Disciples gegen Mannheim spielen. die sind immer die Middle-of-the-Pack-Mannschaften, right? Mannheim, Haar, Stuttgart, Mainz, die kämpfen immer miteinander. Und die H-Disciples, die haben noch nicht gegen Mannheim gespielt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr große, ja, für beide Mannschaften ist es wichtig. Ich glaube, wenn ein Split passiert, dann ist es noch mehr interessant.
Können wir dich im Ballpark erwarten am Donnerstag und können wir Übertragungen erwarten am Donnerstag?
Ja, am Donnerstag bin ich dabei, Sonntag bin ich nicht dabei, aber ich suche nach einer Lösung. Ich habe, glaube ich, eine Lösung, dass es doch eine Übertragung geben wird am Sonntag, aber ich selber bin nicht dabei am Sonntag. Aber Donnerstag, mein Konzert ist abgesagt worden, so ich bin im Ballpark wieder am Donnerstag.
Am Samstag spielen nämlich die H-Disciples in Regensburg und am Sonntag gibt es dann das Rückspiel in Haar um 14 Uhr. Es gibt also jetzt vollgepackte Bundesliga Süd am Wochenende mit dem Feiertag, am Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag und am Samstag und Sonntag. Und am Samstag haben wir dann auch noch die Bundesliga Nord, die ein bisschen spielt. Dortmund spielt nämlich gegen Solingen am Wochenende und haben wir noch weitere Spiele? Nein, das sind die einzigen Spiele aus der Bundesliga Nord, die wir am Wochenende haben werden. Also es gibt eine ganze Menge Baseball in der Bundesliga Süd, ein Spieler, eine Serie in der Bundesliga Nord. Und über die Bundesliga Nord, darüber sprechen wir jetzt. Ich habe mit Lars Samaitpreuß sprechen können von den Solingen Alligators, denn die haben am letzten Wochenende gespielt und die haben ihre Saison eröffnet gegen die Hamburg Steelers mit 2 Siegen. Und wie sie die Offseason verbracht haben, wie sie die Vorbereitung verbracht haben und was sie auf der Pitching-Position tun etc. Darüber habe ich mit Lars Samaitpreuß gesprochen. Das Gespräch hört ihr jetzt. Lars, vielen Dank für deine Zeit.
Hi Andreas. Ja, kein Problem. Gerne wieder.
Am letzten Wochenende habt ihr die Bundesliga Nord eröffnet mit 2 Spielen gegen die Hamburg Steelers und mit 2 Siegen. Kann man davon sprechen, rundherum alles zufrieden und alle zufrieden?
Ja, absolut. Also es ist ein etwas holpriger Saisonstart für uns gewesen. Nicht, was die Ergebnisse jetzt betrifft, aber vielmehr, dass es gerade mal Spiel Nummer 3 und Spiel Nummer 4 für uns überhaupt in dem Jahr waren. Wir haben die vorige Woche Spiel 1 und 2 gegen Bonn getestet, bevor die Saison jetzt losging. Da kann man sagen, sind wir schon ein bisschen unter die Räder gekommen. Wobei in so einem Testspiel das Ergebnis ja eher zweitrangig ist. Deshalb würde ich schon sagen, haben wir unsere Sache jetzt gegen Hamburg vergangenen Samstag ganz gut gemacht.
Dann lass uns doch gleich mal darüber sprechen, wie ihr in diese Saison reingegangen sind und lass uns auf die Spiele dann ein bisschen später noch zu sprechen kommen. Ihr habt zweimal gewonnen, das können wir schon mal vorweg sagen. Wann habt ihr eigentlich angefangen können, dieses Jahr zu trainieren, beziehungsweise dann auch in der großen Gruppe, im gesamten Team angefangen zu trainieren können?
Das müsste ungefähr Ende Februar, Anfang März gewesen sein, dass wir zwar noch mit etwas stärkeren Einschränkungen, als es jetzt mittlerweile der Fall ist, aber doch so in kleinen Gruppen, sprich vier, fünf Leute trainieren durften. Natürlich wurde es dann von der Intensität ein bisschen besser, als wir dann mit dem ganzen Kader wieder auf dem Platz gemeinsam durften. Unter Einhaltung natürlich der gängigen Regelungen, sprich Abstand halten und alles, was dazugehört. Aber ungefähr kann man sagen, Anfang März so rum.
Ja, was man aus Berlin und aus Doren ja zum Beispiel hört, dass die bislang noch immer nicht in größeren Gruppen trainieren können. Deswegen ist ja auch der Saisonstart verschoben worden. Hattet ihr von Anfang an die Möglichkeit, dann auch mit der Mannschaft zu trainieren oder musstet ihr erst noch Training in kleineren Gruppen dann auch erst noch durchführen?
Nee, wie gesagt, also ganz zu Anfang, als wir, ich würde sagen, es war so eine Teilfreigabe, durften wir halt in kleinen Gruppen, vier, fünf Mann trainieren. Und dann hat unser erster Vorsitzender großartige Arbeit geleistet, indem er da mit der Stadt und ich glaube auch mit dem Land Nordrhein-Westfalen in den Austausch gegangen ist bezüglich dieser Anerkennung als Profisport in der Stadt Solingen. Das hat er dann recht zügig durchgezogen und dementsprechend durften wir dann glücklicherweise auch mit dem ganzen Team dann wieder trainieren.
Ja.
Was man so gehört hat, also du hast recht, ich weiß aus Köln, aus Berlin und auch aus Doren, dass sich das da schwieriger gestaltet, was natürlich irgendwo ein bisschen schade ist, weil die Mannschaften sich jetzt halt irgendwie nicht auf deren Saisonstart vorbereiten können. Und dementsprechend bleibt es irgendwie auch ein bisschen abzuwarten, ob man diese Teams dieses Jahr überhaupt dann gegen die spielt oder nicht.
Ja, wie war denn die Kommunikation dann auch mit dem Deutschen Baseballverband? Wir hatten hier bei Swing and a Miss auch vor ein paar Wochen Philipp Würfel im Gespräch. Der hat dann gesagt, ja, wir müssen es in irgendeiner Weise hinbekommen, eine Saison auf die Beine zu stellen. Wir wissen es allerdings noch nicht zu 100% wie und ob das in irgendeiner Weise konkurrenzfähig ist beziehungsweise ob Chancengleichheit gewahrt ist. Wie war die Kommunikation da bei euch mit dem Deutschen Baseballverband?
Da ich selbst zweiter Vorsitzender bin bei den Alligators, war ich in der Kommunikation auch involviert und kann dazu sagen, dass es so für mich ankam, als hätte der DBV sich die größte Mühe gegeben, eine Saison auf die Beine zu stellen und auch dafür zu pochen oder darauf zu pochen, dass wir auch im Norden dann irgendwann anfangen dürfen. Man hat ja ganz klar gemerkt, dass es im Süden der Bundesliga ganz anders aussieht als hier bei uns. Ich glaube, der DBV hat alles Mögliche uns versucht zur Verfügung zu stellen, was sie uns zur Verfügung stellen konnten. Ich glaube, dass diese Aufgabe allerdings auch alles andere als leicht ist, jetzt mit so großen Unterschieden, wie sie halt bei den Nordteams herrschen, was die Freigaben betrifft der einzelnen Städte, ist das ganz und gar nicht einfach, da die Saison so richtig intakt zu bekommen. Ne?
Hast du denn Hoffnung, dass ihr dieses Jahr eine Saison hinbekommt, die den Namen Saison dann auch verdient?
Ich denke, wir persönlich in Solingen können das schon so durchziehen, wenn jetzt nicht irgendwas Schlimmes, Unvorhergesehenes hinsichtlich der Pandemie passiert und die Zahlen wieder durch die Decke gehen, dann können wir seit Samstag bis zum Ende der Saison das so durchziehen. Natürlich vermissen wir unsere Zuschauer sehr, das haben wir jetzt am ersten Spieltag schmerzlich feststellen müssen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass die Covid-Situation so abnimmt, dass wir eventuell im Laufe der Saison doch wieder Zuschauer begrüßen dürfen im Stadion, die uns natürlich enormen Rückhalt geben bei uns in Solingen. Der Weihersberg ist ja auch als Hexenkessel bekannt. Von daher wäre es natürlich schon schön, aber so, ich habe keine Bedenken, dass wir eine Saison zu Ende spielen können. Ja. Ich meine, wir werden vor jedem Spieltag, testet sich jeder Spieler einzeln, muss einen negativen Covid-Test dann vorweisen und von daher ist das alles schon ganz gut organisiert.
Ja. Wie habt ihr denn die Saisonplanung hinbekommen? Wir haben natürlich jetzt dann auch so ein paar Geschichten dann gehört aus Bonn, wo dann Zach Dotson zum Beispiel gesagt hat, ich kann in dieser Saison dann nicht für Bonn pitchen, ich muss dann woanders hingehen, um mir meine Chancen auf Profi-Baseball dann auch nicht zu verderben. Wie habt ihr das mit Neuzugängen dann vor dieser Saison gemacht? Habt ihr überhaupt mit potenziellen Neuzugängen gesprochen vor dieser Saison?
Wir haben uns diesbezüglich sehr bedeckt gehalten. Dadurch, dass die Unsicherheit im Winter so groß war, haben wir lange Zeit keine konkreten Angebote oder Zusagen gemacht. Das Einzige, was wir ziemlich zügig gemacht haben, war den Jake Rogers McDonald für ein weiteres Jahr zu verpflichten, weil wir im letzten Jahr, war er schon bei uns, der junge Kanadier, wir haben festgestellt, dass er einfach auf gut Deutsch gesagt, wie Arsch auf Eimer in unsere Truppe passt und in den Verein passt. Und wir wussten auch, dass er aufgrund seiner Leistungen im vergangenen Jahr definitiv Angebote von anderen Vereinen aus Deutschland bekommen würde, auch Angebote aus anderen Vereinen aus Europa, auch eventuell aus stärkeren Ligen aus Europa. Deshalb haben wir da bei dieser einen Personalie sehr schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Was alles andere betrifft, zu den Neuzugängen, haben wir wirklich sehr, sehr lange gewartet und dann, ja, kurzfristig sind wir tätig geworden.
Ja, für was habt ihr gemacht?
Ja, wir haben dann, ich glaube, vor 2 Wochen die Verpflichtung vom Brent Holland, dem US-Amerikaner, der vor 2 Jahren bereits für die Cologne Cardinals aufgelaufen ist und dort sehr gute Statistiken vorweisen konnte, haben wir verpflichtet. Leider war seine Saison vor 2 Jahren eine relativ kurze, weil er sich dann die Hand gebrochen hat im Spiel und dann wieder die Heimreise antreten musste. So, was wir über ihn gehört hatten im Vorfeld, waren wir uns auch sicher, dass er gut in die Mannschaft passen würde. Dementsprechend hatten wir keine Bedenken, ihn auch hinzuzuholen. Er ist auch ein Catcher, der, ja, wie gesagt, sowohl die Catcher-Position als auch die Infield-Position am Third Base spielen kann. Daher entlastet er den Jake dann an der Stelle. Die beiden teilen sich jetzt die Spiele, sprich ein Spiel catcht der eine und ein Spiel catcht der andere. Der Brent hat sich super schnell ins Team integriert, ist ein super Charakter und wir sind froh, ihn zu haben. Vor allem, weil er jetzt am ersten Spieltag gegen Hamburg eindrucksvoll bewiesen hat, wie schlagkräftig er doch ist.
Ich habe bei euren News dann auch gelesen, beziehungsweise bei den Baseball-Bundesliga-News, 2020 hattet ihr eigentlich Shane Priest verpflichtet. Jetzt habt ihr im Spiel 2 am Wochenende gegen die Hamburg Steelers mit Tom Adler auf dem Mount gespielt und Wayne Oh, euer Coach, der die letzten Innings dann auch noch gepitcht hat. Ist irgendwas noch mit Shane Priest gewesen oder musstet ihr dann von dieser Verpflichtung Abstand nehmen, weil dann letztes Jahr dann die Pandemie kam?
Im letzten Jahr war es so, dass da hast du recht, dass der Shane Priest eigentlich schon bei uns zugesagt hatte. Wir konnten ihn dann aufgrund der Pandemie halt nicht einfliegen zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn gern hier gehabt hätten. Und zu dem Zeitpunkt damals hat er dann ein Jobangebot bekommen, also sprich außerhalb vom Baseball, außerhalb vom Sport, was er angenommen hat, weil ja der Junge muss ja auch von irgendwas leben. Ja. Und dementsprechend konnten wir ihm da nicht böse sein. Jetzt hätten wir ihn dieses Jahr auch gerne geholt, konnten da aber nicht rechtzeitig ihm ein entsprechendes Angebot machen, weil die Unsicherheit hinsichtlich einer Saison hier in Deutschland noch so groß war, dass er zu dem Zeitpunkt dann schon andere Angebote hatte, die er ja dann angenommen hat. Ich glaube, er ist jetzt mittlerweile in Paris und wartet darauf, dass die Saison dort im Juni beginnt in Frankreich.
Ja, jetzt habt ihr, ich habe es gerade gesagt, Tom Adler im Spiel 2 auf dem Mount gehabt. Ist das eine Sache, wo ihr sagt, gut, mit Tom gehen wir jetzt durch diese Saison durch, weil es sowieso eine etwas kürzere Saison ist und vielleicht ist auch sportlich dieses Jahr vielleicht nicht ganz so den Wert hat wie eine, ich sage jetzt mal, reguläre Saison. Oder werdet ihr da noch was tun auf der Pitching-Position?
Also grundsätzlich kann ich sagen, dass auch wenn es wieder eine verkürzte Saison ist, wie im letzten Jahr auch schon, die für uns jetzt sportlich keinen Minderwert hat an der Stelle. Also wir als Team und auch als gesamter Verein behandeln die Bundesliga-Saison wie eine ganz normale Saison. Wir sind ehrgeizig und wollen ins Finale kommen, um die Meisterschaft mitspielen. Was den Tom Adler betrifft, war ich sehr positiv gestimmt über seine Leistung im zweiten Spiel. Es ist aber so, dass wir aktuell noch auf der Suche nach einem Pitcher fürs zweite Spiel sind. Unser Bullpen ist bisher nicht der tiefste. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich eher damit planen, den Tom Adler als Reliever in Spiel 1 und 2 einsetzen zu können und halt noch einen Starting-Pitcher fürs zweite Spiel zu verpflichten. Das wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten Woche relativ kurzfristig passieren dann.
Ja, wir werden es dann ja hoffentlich dann bei euch auf der Seite der Solingen Alligators sehen, solingen-alligators.com beziehungsweise dann auch auf der Seite der Baseball-Bundesliga. Wenn wir schon von Tom Adler gesprochen haben, dann können wir ja mal über die beiden Spiele vom Wochenende sprechen und dann würde ich ganz gerne das Spiel 2 mal vorziehen. Ich habe es mir angeguckt am Wochenende und auf Alligators TV und ich habe Tom Adler gesehen. Er hat in 5 1/3 Innings 10 Hits zugelassen, 3 Runs, 3 Earned Runs, 3 Walks und 2 Strikeouts. Er machte, und das ja auch vielleicht auch anhand seiner Körpergröße ist das vielleicht trotzdem sowieso entspannter, aber er machte einen extrem entspannten Eindruck. Wie war dein Eindruck, der du ja quasi hinter ihm gestanden hast?
Wie gesagt, der Tom hat eine super Leistung abgeliefert am Wochenende. Ich glaube, ich darf so dazu sagen, dass die Woche davor, als wir gegen Bonn gespielt haben, die Leistung nicht ganz so war, wie wir sie jetzt gegen Hamburg gesehen haben. Von daher waren wir als Mannschaft umso glücklicher, dass der Tom sich da beweisen konnte und seinen Stand in der Mannschaft auch gefestigt hat mit der Leistung im zweiten Spiel gegen Hamburg jetzt am Samstag. Und von daher, ja, der Trainer war durchweg glücklich. Wir waren happy mit Toms Leistung und von daher kann man nichts Negatives drüber sagen.
Wie ist das eigentlich, wenn man gegen einen 2,7 Meter, 2,8 Meter Mann am Schlag steht und der wirft aus dem zweiten Stock?
Den Tom Adler habe ich jetzt natürlich nur im Training als Gegner.
Ja.
Habe aber in den vergangenen Jahren die Erfahrung mit beispielsweise einem Max Schmitz aus Bonn oder einem Mike Wolsenbrück, der mittlerweile für die Heidenheim-Heideköpfe ja aktiv ist, gemacht. Und das ist als Schlagmann schon ein bisschen eine Umstellung. Also der Ball kommt natürlich in einem anderen Winkel, als man sonst gewohnt ist. Von daher muss man sich mit den Augen schon ein bisschen dran gewöhnen, die verschiedenen Pitches dann halt auch vernünftig zu lesen. Ne?
Ja, 10-5 habt ihr das zweite Spiel gewonnen, unter anderem mit der Hilfe von Tom Adler. Wayne O hat 2/3 Innings gepitcht, 43 Jahre alt inzwischen. Wayne O, freut er sich über die Pitching-Einsätze noch oder sagt er, das mache ich nur, weil wir im Moment im Pitching noch so ein bisschen nicht ganz so tief besetzt sind?
ja, also ich glaube, er hat Spaß daran. Aufgrund des Alters, was du sagst, ist es natürlich schon eine enorme Herausforderung für einen Wayne. Also er ist jetzt auch kürzlich erst Vater geworden. Von daher gibt es da eine ganze Menge, was er momentan so zu bewältigen hat. Einerseits mit uns, die vielleicht auch ihm nicht immer nur Freude bereiten, die Woche über im Training, und dann halt noch selbst auf den Mount zu gehen. Also ich denke, da sollte man schon den Hut vorziehen, gerade wie gesagt in diesem Alter. Ich meine, der Wayne hat damals mit Australien olympisches Silber geholt. 2002 war das, glaube ich. Mhm. Dementsprechend ist der, ich glaube, egal wie sehr er eine Vorbereitung betreibt im Winter, ist der auf dem Mount nie zu unterschätzen. Allerdings, ja, er würde es lieber nicht mehr tun. Deshalb steht jetzt auch bald der Neuzugang dann im Raum, den wir ja kurzfristig verpflichten werden fürs zweite Spiel.
Die Leistung war nicht schlecht. 2 Runs, no, keinen Earned Run, 7 Strikeouts dabei. Also meckern kann man über die Leistung dann nicht.
Absolut nicht, nee, auf gar keinen Fall. So war es auch nicht gemeint. Wenn du dich vielleicht ans Jahr 2019 erinnerst, wo der Wayne unser gesetzter Starting Pitcher fürs zweite Spiel war, glaube ich, kann ich besten Gewissens sagen, dass wir aufgrund seiner Leistung auch im zweiten Spiel, was er jeweils immer für uns geworfen hat, so weit gekommen sind und uns nur knapp den Bond Capitals im Halbfinale geschlagen geben mussten.
Ja.
Hätten den Wayne nicht gehabt, wäre es gegebenenfalls gar nicht so weit gekommen. Von daher, er ist schon ein sehr solider Pitcher, das muss man ihm lassen.
67.
Auch in etwas vorangeschrittenem Alter.
Ja, 67 Pitches tun vielleicht am Arm mit 43 Jahren dann auch noch ein bisschen mehr weh als bei einem 26-Jährigen wie Tom Adler zum Beispiel.
Davon ist auszugehen, ja.
Wie bist du zufrieden mit eurer offensiven Leistung? Wenn man sich das anguckt, das Middle of the Lineup hat, glaube ich, funktioniert. Jake Rogers mit 2 Hits in beiden Spielen, Brent Holland mit 2 Hits im zweiten Spiel, das sah ganz gut aus, auch im ersten Spiel.
Absolut, also die Offensive hat sehr gut funktioniert. Middle of the Lineup war ganz stark. Ich würde aber sagen, dass die gesamte Mannschaft in der Offensive eine sehr gute Leistung gezeigt hat, also vom ersten bis zum 9. Schlagmann, dann auch mit den Ein- und Auswechslungen, die der Trainer gemacht hat. Ich glaube, da muss sich niemand verstecken, was unsere Schlagkraft vom Wochenende betroffen hat. Von daher wirklich eine sehr, sehr gute Leistung, ja.
Ja. Ihr spielt am Wochenende gegen Dortmund und werdet da dort wieder im Einsatz sein. Sind das dann aber ganz normale Spiele oder sind das wieder Testspiele? Das sind ganz normale Spiele für die Saison.
Das sind Ligaspiele, ja.
Da sehe ich es. 15. Mai, 13 Uhr sind die nächsten Spiele für die Solingen Alligators. Danach geht es zu Hause gegen Bonn und dann am 5.6. bei den Untouchables Paderborn, die hoffentlich dann auch wieder spielen können. Ja, Bonn, Dortmund, Hamburg, Solingen, das sind im Moment die 4 Mannschaften, die halbwegs normal spielen können, ne?
So wie ich das vernommen habe schon, wobei ich ergänzen kann, ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich meine heute zwischen Tür und Angel zugeworfen bekommen zu haben, dass die Paderborn Untouchables jetzt wohl auch eine Freigabe gekriegt haben. Daher gehe ich davon aus, dass die Jungs aus Paderborn auch zeitnah ins Spielgeschehen eingreifen werden.
Ja, und dann hoffen wir, dass wir noch eine halbwegs okaye Saison hinbekommen und dass wir eine halbwegs konkurrenzfähige Saison im Norden sehen. Hast du das Geschehen in der Bundesliga Süd beobachtet? Was sind deine Einschätzungen zur Bundesliga Süd? Weil die haben jetzt bislang eine sehr normale Saison abgeliefert.
Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich nicht ja jedes Spiel da verfolgt habe. Grundsätzlich, was die Ergebnisse betrifft, die ich mir dann doch am Wochenende mal so angeschaut habe, ich denke, dass Heidenheim und Regensburg wie gewohnt sehr stark sein werden. Ansonsten ist es, glaube ich, relativ bunt gemischt. Stuttgart hat, glaube ich, auch keine schlechte Truppe.
Ja.
Ich denke, ja, Regensburg und Heidenheim werden Platz 1 und 2 wahrscheinlich unter sich ausmachen und der Rest ist relativ offen.
Ja, im Moment Stuttgart, Mannheim, Haar und Mainz sind innerhalb von 2 Spielen 7-5 bis 5-7. Also da geht es wirklich sehr, sehr eng zu und das könnte auch noch eine ganz interessante Nummer werden in den nächsten Wochen in der Bundesliga Süd. Aber es geht jetzt erstmal um die Bundesliga Nord und da wünsche ich euch viel Erfolg in den nächsten Wochen und dass wir keine Rückschläge mehr erleben, was den Spielplan der Bundesliga Nord angeht und dass dann auch die 4 restlichen Teams dann ins Spielgeschehen eingreifen können und dass ihr möglichst noch eine okaye Saison dann über die Bühne kriegen könnt. Lars Zammerpreuß, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ja, super. Vielen Dank. Dir auch, Andreas. Alles Gute.
Das war Lars Zammerpreuß von den Solingen Alligators. Die Alligators haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen mit 10-5 und mit 12-5 und führen damit die Tabelle an, die noch überhaupt keine Aussagekraft hat. Aber, Tim, wir können sagen, Hauptsache es wird überhaupt wieder gespielt in der Bundesliga Nord.
Ja, Hauptsache, Hauptsache, wir haben Baseball, wir sollen es genießen, wenn es da ist und hoffentlich kommt doch mehr und mehr Eröffnungen über alle Länder, hoffentlich werden alle Leute geimpft werden, die das brauchen und ja, hoffentlich haben wir wieder eine normale Baseball-Saison in der Zukunft.
Darüber würden wir uns, glaube ich, alle freuen. Das war's mit der neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich über Rezensionen, Bewertungen beziehungsweise wenn ihr uns weiterempfehlt und ansonsten eurobaseballtv.com und die ganzen anderen Stream-Übertragungen der Baseball-Bundesliga Süd, die solltet ihr auf jeden Fall am Wochenende beziehungsweise am Feiertag mal anschauen, weil Baseball-Bundesliga macht großen, großen Spaß und im Norden geht es so langsam los. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de.